Ja, vielen Dank für die Einführung und die Einladung. Eben ist es ein trauriger Grund, aber so, ich denke, wir kriegen es hin. Ich kriege also jetzt, mache eben auch nicht einen ganz so durchgearbeiteten Vortrag, weil ich auch in der Woche die ganze Zeit unterwegs war, aber es wird schon gehen. Das war tatsächlich, dieser Text hier drin war der erste Text, der von Karol Wojtyła in Deutschland erschienen war. Dieser in dem Band der Streit um den Menschen. Das andere ist ja dann der Sostek und dann Stisienje, sein Nachfolger dann, der, die drei sind in diesem Band da vertreten, eben der Streit um den Menschen. Ich sollte vielleicht kurz erst noch etwas sagen zum seinem Leben, also Mai 1920 geboren, in Wadowice in der Woiwodschaft Krakau. Als er 9 Jahre alt war, ist seine Mutter gestorben und kurz darauf sein älterer Bruder, der als Arzt im Krankenhaus tätig war und sich dort bei der Pflege an Scharlach infiziert hatte. Und von dort an hat der Vater dann sich ausschließlich mit der Erziehung des jungen Karol gekümmert. Die finanzielle Lage der Familie war schwierig, um es einfach so stehen zu lassen. 1938 hat er die Reifeprüfung mit Auszeichnung abgeschlossen und hat das Studium der Polonistik begonnen an der Philosophischen Fakultät der Krakauer Jagiellonen-Universität. Im Jahr darauf bricht der Krieg aus. Und dann musste er sein Studium unterbrechen in einer bescheidenen Wohnung in Krakau, in der dann auch sein Vater 41 verstorben ist, fand während des Krieges Kotlarczyk Unterschlupf. Das ist dann sein Freund und Mentor geworden beim Theater, bei der Theaterarbeit. Über das werden wir dann morgen ja handeln und sprechen. Beide gründeten dieses berühmte, also konspirative, rhapsodische Theater, das sowohl während des Krieges als auch dann in der Nachkriegszeit nochmal eine wichtige Rolle gespielt hat. Und zunächst hat er auch gemeint, das sei eigentlich so sein Beruf. Sein Geld hat er sich verdient, indem er als Arbeiter in den Steinbrüchen von Krakau und später in den chemischen Werken. Auch das war also seine Arbeit. Als Arbeiter hat er begonnen, das Geld zu verdienen. Dann, das war eine lange Auseinandersetzung, auch ein großes Nachtgespräch mit seinem Freund und Mentor, hat er entdeckt, dass er berufen sei zum Priestertum und ist 1942 dieser Berufung gefolgt und trat in Krakau in das konspirative erzbischöfliche Priesterseminar ein. Auch das war alles ja nur im Untergrund möglich. Er sagt, nein, also mit dem Theater, das ist es doch nicht alleine. Wo er angefangen hat mit 8 und 9 Jahren, hat er schon angefangen, zuerst so die Botengänge und dann auf der Schule immer fortgespielt und so, das ist schon ganz zentral. Jetzt also die Theologie hinein und er wohnte dann mit anderen Studenten der Theologie im Haus des Krakauer Erzbischofs. Und nach Abschluss der philosophisch-theologischen Studien ist er 1946 zum Priester geweiht worden und nach der Priesterweihe wurde er zu weiteren Studien nach Rom entsandt. Da ist er dann 2 Jahre geblieben, hat anschließend kurze Zeit in Frankreich und Belgien gelebt, mit enger Verbindung für die Arbeiterbewegung dort, die christliche Arbeiterbewegung. Und war auch dann Seelsorger dort der polnischen Arbeiter. 1948 ist er nach Polen zurückgekehrt und wurde erst Vikar in einer Pfarre. Ein Jahr später dann kam er nach St. Florian in Krakau. Dort setzte er dann sein theologisches Studium fort. Das andere war eben so eine Zwischenzeit. Interessiert haben das die Jesuiten immer genannt. Die machten auch mal so eine Pause zwischen den philosophischen Semestern und den theologischen. Dort hat er dann weiter studiert, schloss ab mit einer Promotion auf dem Gebiet der Moraltheologie und promovierte sich dann mit einer Arbeit der Humanismus des heiligen Johannes vom Kreuz. Dann haben die Verbindung der Humanismus, der Punkt, nicht, und zugleich dieser Mystiker. 1951 wird er zur Fortsetzung der wissenschaftlichen Studien beurlaubt und habilitiert sich 1953 mit einer Arbeit über die Möglichkeit, eine katholische Ethik in Anlehnung an das System von Max Scheler zu schaffen. Er nimmt dort Dinge auf, wir werden davon zu sprechen haben gleich, er nimmt dort Dinge auf und er sieht auch die massiven Grenzen, die bei Scheler liegen, wo man das nicht so einfach übernehmen kann. Seit Oktober dieses Jahres 1953 hat er Vorlesungen über soziale Ethik am Krakauer Priesterseminar gehalten. 1954 ging er zur katholischen Universität in Lublin, wo er in die philosophische Fakultät eintrat und übernahm dort bald einen Lehrstuhl. Im Juli 58 wurde er zum Hilfsbischof des Erzbischofs ernannt. Der neue 38-jährige Bischof war damals das jüngste Mitglied des polnischen Episkopats. Und nach dem Tode des Erzbischofs wurde er dann knapp 4 Jahre später, 62, zum Kapitelvikar gewählt. Im Dezember 63 hat ihn dann Paul VI. Zum Erzbischof und Metropoliten von Krakau ernannt. 4 Jahre später, 67, wurde er Kardinal. Die Mitarbeit an den Arbeiten des Zweiten Vatikanischen Konzils von großer Bedeutung, vor allen Dingen bei dem berühmten Schema 13, wie das damals hieß, also Gaudium et Spes. Dieses innovativste Dokument, in dem es ja nochmal hineinging in die Frage, was geschieht heute, wie kann man die Herausforderungen der Gegenwart aufnehmen und das annehmen, wo sie zum Beispiel das erste Mal wird dort ganz ausdrücklich geschrieben, dass die Ehe nicht einfach ein Vertrag ist, sondern dass sie ein Bund ist nach Christus und seiner Kirche. Und erst danach ist der Kodex geändert worden, in dem das noch anders drin stand. Also im Sinn von Vertrag, so ähnlich wie beim Kant auch, wo Hegel sich ja nicht entblödete, also sich traute, muss man sagen, sich traute, über Kant zu sagen, das sei ja schändlich, die Rede von dem Vertrag, aufgrund welchen Vertrages man ein lebenswidriges Recht auf die Geschlechtseigenschaften des anderen bekommt. So ähnlich stand das im alten Kodex auch, Codex Iuris. Dass es nicht ein Vertrag ist, sondern ein Bund, eben zwischen seiner Kirche. Das können Sie dort erstmals lesen, und wenn Sie dort die Dokumente lesen, die Stimmen, die noch kamen aus der Aula der Väter, die noch sagten, nein, nein, das muss man anders machen, auch die Reihung der Eheziele und so etwas. In dieser Kommission hat er also entschieden mitgearbeitet. Wir wissen ja auch, dass das eines seiner großen anthropologischen Themen war, immer der Mensch, Mann und Frau. Das wird dann stärker beim Theologen dann zu sprechen kommen, deswegen lasse ich das jetzt erstmal hier beiseite, aber genannt werden muss es. Also an dieser Schlussfassung, die über die Kirche in der Welt von heute der Konstitution dabei, er war Mitglied der Vatikanischen Kommission über die Laien, Vorsitzender der Kommission des polnischen Episkopats für die Laienmission und für die Angelegenheiten der katholischen Lehre. 69 dann stellvertretender Vorsitzender der Konferenz des polnischen Episkopats. Liebe und Verantwortung, diese grundlegende Arbeit, die in mehreren Sprachen ja vorlag und die dort hineingehört, auch diese Arbeit, die keinen geringen Einfluss auf Humane Vitae gehabt hat. Und dann eben 69, diese eigentliche große Hauptwerk, dann Person und Tat. Ein eigentliches philosophisches Hauptwerk. Daneben eben zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten und so. Ja, und wie es dann weiterging, wissen wir dann. Das reicht jetzt erstmal für den Einstieg mit der Philosophie. Als er im Herbst 54 in diese Fakultät, die philosophische, nach Lublin kam, da waren es dort 2 Männer, die auf dem Gebiet der Ethik den Ton angaben, Bednarski und Kalinowski. Beide waren fasziniert von der Logik, von der formalen Logik, wo man immer wieder ja polnische Gelehrte benannt hat, jeder auf seine Weise, also versucht, bei Thomas anzuknüpfen und den Thomas in die Gegenwart zu versetzen. Bei uns hat man das ja weniger von der Logik her gemacht, sondern wenn Sie denken an diese Marischalschule, wo es dann ging, Thomas mit dem deutschen Idealismus zu verbinden, mit Kant, Hegel, Fichte, war es dort vor allen Dingen die formale Logik, die hineinkam. In dieses Klima trat er dort ein, er interessierte sich für diese unternommenen Versuche, aber er selber hat etwas anderes unternommen und das wollen wir jetzt, will ich eben Ihnen vorlegen, dass er versucht hat, wir müssen an sich die Ethik wesentlich umbauen gegenüber der klassischen Ethik. Es genügt nicht, sich auf eine methodologisch makellose Präsentierung des Systems zu beschränken, sondern man muss gucken, wie sieht das Modell überhaupt aus. Und Wojtyła hatte 2 Gründe, die letztlich auf dasselbe nochmal zurückgehen, dass er sagt, ich muss hier was korrigieren. Das erste war die von uns erfahrene sittliche Sollensforderung, eine bestimmte Entscheidung zu treffen oder eine Handlung zu vollziehen, das ist nicht abhängig vom Bewusstsein des letzten Ziels und vom Streben, dieses letzte Ziel zu erreichen. Das ist eine grundstürzende Änderung der ganzen ethischen Tradition. Und deswegen möchte ich jetzt etwas verdeutlichen. Also die klassische ethische Tradition, auch der Scholastik, der Hochscholastik, bis in die Neuscholastik hinein, ging zurück auf Aristoteles. Und Aristoteles setzt an, bei, was die Ethik angeht, beim Appetitus naturalis, das heißt beim Grundstreben des Menschen. Die natürlichen Wesen sind alle unterwegs, als endliche Wesen streben sie in irgendeiner Weise zur Unendlichkeit und zur Vervollkommnung, je nachdem, wie weit sie kommen. Das ist die eigentlich fundamentale Bestimmung. Inhaltlich nennt man dieses Ziel dann das Glück. Deswegen hat jeder anständige, oder fast jeder anständige Philosoph in antikem Buch geschrieben über das glückliche Leben und über das richtige Leben. Das ist eigentlich die Basis. Wir wollen glücklich sein, und zwar so, dass wir gar nicht anders können, als glücklich sein zu wollen. Das war die Voraussetzung. Da sind wir nicht frei. Die Freiheit eines Wesens kommt ja immer von dort her, wenn ein Wesen also einen bestimmten Ausgriff hat, eine Offenheit seines Blicks, und ein Gegenstand füllt diese Offenheit ganz aus, dann ist dieses Strebewesen nicht frei. Denn dann sieht es gar keine Alternative. Nicht? Der ganze Horizont ist voll, das ist es, und da wirft man sich dann drauf. Wenn ich innerhalb des Horizonts verschiedene Gegenstände habe, größere und kleinere, dann bin ich frei. Aber wenn der Horizont ausgefüllt ist, nicht mehr. Und jetzt hat die Antike gesagt, der Mensch ist einerseits, hat er keinen begrenzten Horizont, sondern der Mensch hat einen Horizont von 360 Grad, sodass da alles drin liegt. Und deswegen ist der Mensch allem gegenüber frei. Wenn er jetzt aber allem gegenüber einfach so frei ist und hat bloß so einen Horizont, wieso kommt man dann überhaupt zum Handeln? Und dann haben wir gesagt, in einem ist der Mensch nicht frei, in der Suche nach der Vollendung des Glücks, nach dem absoluten Schlechthin, dem Unendlichen. Frei ist man hinsichtlich der endlichen Güter, weil man bei denen immer ein Für und Wider sieht. Aber hinsichtlich des Unendlichen, was alle Horizonte ausfüllt, gibt es keine Freiheit. Tatsächlich sind wir auch Gott gegenüber frei, weil uns Gott ja noch nicht in seiner ganzen Wirklichkeit begegnet, sondern so wie er uns begegnet, wie wir von ihm reden können, ist er selber ein Gut unter anderen, eine Wirklichkeit unter anderen, eine Stimme unter anderen, die uns trifft. Und deswegen sind wir hier auf Erden auch frei gegenüber Gott. Wenn wir Gott in seiner ganzen Herrlichkeit sehen würden, dann könnten wir gar nicht anders, das würde uns einfach umhauen. Ja klar, das ist es. Das war also die Vorstellung in diesem Denken, und deswegen ist hier die Basis der ganzen Ethik die Eudaimonia, das Glück, also eine eudaimonistische Ethik. Das erste ist dieser Streben und der Ausgriff des Menschen, der hier besteht. Und gegen dieses Denken, das will was heißen, sagt Voltaire, nein, das ist es nicht, sondern es geht los mit einem Anspruch, der mich trifft. Wie das Kant gesagt hat. Kant ist in dieser Frage der Ethik so etwas wie eine Wasserscheide. Bis dorthin hat man gesagt, eben, das ist ein Streben, eine Strebeethik eigentlich. Und auf der kann man, die Fachregel hieß, auch das Böse kann man nur tun unter der Rücksicht des Guten, weil man es für gut hält. Mein Problem war da auch immer, und ich war ganz hingerissen, als ich das dann bei Voltaire auch fand, diese Gedanken. Mein Problem war schon immer gewesen, wenn ich tatsächlich in diesem Horizont stehe, wie komme ich dann überhaupt zum Handeln? Selbst auch wenn ich ein grundsätzliches Streben zum Glück habe, das war mein erstes Problem, wie komme ich überhaupt zum Handeln, wenn alles da innerhalb dessen davor kommt, warum tue ich dann überhaupt was? Und das zweite war, wie denkt man denn in einem solchen Bild wirklich Schuld? Wenn ich alles, was ich anstrebe, unter der Rücksicht des Guten anstrebe, ist das dann nicht bloß ein Irrtum, wenn ich falsch strebe? Und dann ist es gar keine Schuld? Augustinus spricht von zwei Arten von Lieben, einer guten Liebe, einer bösen Liebe. Ich fand das immer schrecklich, weil mir das Wort Liebe dafür zu schad ist. Aber das hat er gemacht. Nicht? Es gibt eine Liebe, die ist wie die Quelle aus dem Paradies, und das andere ist Kloakenwasser. Es gibt ein gutes Streben und ein schlechtes Streben, weil Liebe für ihn eben nur Streben hieß. Und dann frage ich, wie kommt man zu einem schlechten Streben, wenn ich doch eigentlich zum Guten strebe und zum Glück? Wenn es bloß Irrtum ist, ist keine Schuld. Wenn es Schuld ist, wo kommt es dann her? Nie eine richtige Antwort drauf gekriegt. Nee, man muss es einfach umdrehen, man muss wirklich mit dem Sollen anfangen, und das macht er. Und er sagt, nein, mit dem Streben allein ist es, geht's nicht. Ich muss die Ethik genuin entwerfen aus dem erfahrenen Anspruch heraus. Kategorischer Imperativ nennt das Kant. Das ist das Erste. Und zweitens, diese Erfahrung des sittlichen Sollens, die ist unbedingt. In welchem Sinn ist sie unbedingt? Schlechterdings. Das heißt, sie denkt nicht auf irgendein zu erreichendes Ziel hin. Das nennt Kant einen hypothetischen Imperativ. Wenn ich heute noch nach Hamburg will, kann ich das nicht zu Fuß schaffen. Also muss ich irgendwas tun. Ein kategorischer Begriff, du sollst unbedingt, ganz egal, was du willst, wünschst oder sonst wie, das hat zu geschehen. Und das nimmt er auf, dass das hingehört. Sagt er, wenn also die Freunde A oder B sich darüber streiten, ob sie ihrem unheilbar kranken Freund die nackte Wahrheit enthüllen sollen oder ihm diese Wahrheit verschleiern sollen, dann sehen sie ihr Sollen, unabhängig davon, wie sie sich entscheiden werden, ob es sagen oder nicht sagen, aber sie sehen sich jedenfalls ausschließlich in dieser Frage, darf ich die Wahrheit hier verschleiern oder darf ich es nicht? Also hier zählen keine anderen Rücksichten und Bedingungen. Der bloße Versuch, irgendwie das Tatsollen abhängig zu machen von einem Ziel, ist es nicht mehr unbedingt. Wenn ich wirklich sagen würde, das, was uns grundsätzlich bestimmt, ist das Glücklichwerden, dann ist ja das Gutsein schon nicht mehr wirklich absolut. Denn dann könnte einer sagen, ich will nicht glücklich werden. Wenn er das gar nicht sagen kann, wo bleibt die Freiheit im Letzten? Wo bleibt vor allen Dingen die Unbedingtheit des Du sollst? Sagt er, das nimmt dem sittlichen Sollen sein eigentliches Gesicht. Das ist der Punkt. Also, die Erfahrung des sittlichen Sollen deckt uns also nicht nur keinerlei Abhängigkeit des Sollens vom letzten Ziel auf, oder mit Antworten, keine Abhängigkeit des Sollens vom Glücksstreben. Es ist nicht so, dass ich erst nach dem Glück strebe und sage, wenn du glücklich werden willst, musst du anständig sein. Sondern andersrum, die Erfahrung des sittlichen Sollens spricht für die Ablehnung eines Ethikmodells, das mit dem letzten Ziel anfängt. Damit stand er gegen eine ganze Tradition. Dort einzusetzen. Womit soll man also die Ethik beginnen? Wojtyła sagt, mit der sittlichen Erfahrung. Ihr muss man das Wort erteilen. Ihr muss man erlauben, sich voll und ganz zu äußern. Die Ethik ist nichts anderes als der systematisierte Ausdruck des Gehalts dieser Erfahrung, ihre volle Ausschöpfung. Sie klammert, was ist das da für ein Imperativ, der mich trifft? Also die Vision der Ethik als des möglichst vollen Ausdrucks der sittlichen Erfahrung. Der Ethiker als ein Zeuge für diese Erfahrung. Das entspringt für Wojtyła ein und derselben Quelle. Die sittliche Erfahrung ist es, die ausgedrückt werden soll und von der man Zeugnis abzulegen hat. Das ist sein Ansatz. Und wie steht es da mit dem letzten Ziel des Menschen, mit dem Glück? Ist Wojtyła also dagegen, die beiden miteinander zu verknüpfen? Natürlich überhaupt nicht. Kann er das auch sein in der christlichen Tradition? Die ganze Bibel ist voll davon, dass Gott den Menschen, der anständig handelt, belohnt. Von Lohn ist durchaus die Rede. Die gehört hin. Nun muss man sehen, wo gehört sie hin? Also, das sittliche Sollen hängt nicht vom Wunsch nach Erfüllung ab. Im Gegenteil, die Glückserfüllung hängt von der Erfüllung des sittlichen Sollens ab. So rum ist es zu sehen. Ich soll nicht anständig sein, weil es mir dann gut geht, sondern ich soll anständig sein, weil man anständig sein soll. Und das macht mich dann obendrein glücklich. Und zwar nicht einfach bloß das Anständigsein, sondern die Entgegennahme dieser Anständigkeit. Ja klar, wenn ich das Sollen nicht von mir kommt, dann kommt auch meine Bestätigung nicht von mir. Das leuchtet sofort ein. Weil manche Leute sich darüber stören, über den Ausdruck mit Lohn oder Strafe oder so, der dort auftaucht, nicht? Es gibt Formen von Belohnung, die sind überhaupt nichts Schlechtes. Nämlich, wenn die Instanz, von woher ich gut sein soll, zu mir sagt, du bist gut gewesen, bravo, dann ist das überhaupt nichts Korrumpierendes und was Negatives, sondern das ist genau das Gegenstück zu dem, dass ich nicht anfange mit dem Wollen, sondern mit dem Sollen. Wenn das Sollen mich von außen trifft, trifft mich auch die Bestätigung von außen. Also das ist gar kein Problem. Was ist also nun das sittliche Sollen? Natürlich kannte Wojtyła das philosophische System des heiligen Thomas vorzüglich. als er dann ranging und sagt, wie ist das nun? Und jetzt nimmt er also sich den Scheler vor und sagt, ob nicht da in der Gegenwart etwas zu finden ist. Dieses große Buch von Scheler heißt Der Formalismus der Ethik und die materiale Wertethik. Dazu zu sagen, Kant hat also, der Name war ja schon gefallen, Kant war der mit dem Sollen, aber Kant hat das jetzt so zugespitzt, dass er gesagt hat, das Entscheidende ist nur die Pflicht und das Sollen. Deswegen muss die Ethik formal sein, die darf keine inhaltlichen Güter haben, weil bei den inhaltlichen Gütern strebe ich ja da die Güter an. Meinte Kant, das geht dann, in jedem Fall läuft das auf das Glücksstreben hinaus, was ja Wojtyła auch nicht wollte, nicht? Und bleibt deswegen im Formalen, sagt, das Gute ist das, was gesollt ist. Schlechterdings. Und was gesollt ist, kann ich daran feststellen, dass es sich ohne Widerspruch verallgemeinern lässt. Nicht? Der berühmte Gedanke, handle so, dass deine Maxime, also das, wo deine Handlungsvorstellungen, deine Vorstellungen, deine Ziele, deine Maßgaben, nach denen du vorgehst, zugleich allgemeine Gesetzgebung werden können. Man könnte es auch weniger kompliziert ausdrücken, handle so, dass du jedem gegenüber rechtfertigen kannst, was du tust. Das würde eigentlich reichen, dann versteht es jeder, muss man es nicht so kompliziert ausdrücken. Und jetzt schreibt Scheler sein großes Hauptwerk, der Formalismus der Ethik und der materiale Wertethik und sagt, nein, das Gute ist doch nicht gut, weil es gesollt ist, sondern es wird gesollt, weil es gut ist. Und baut von dort eine Wertethik auf. Also ich muss hingucken, Liebe, Brüderlichkeit, Gerechtigkeit, das ist in sich etwas Schönes, das strahlt, das leuchtet. Und das nannte er Wert. Das hängt damit zusammen, dass in der Neuzeit das Wort Sein entleert worden ist und nur noch Dasein hieß, Vorhandensein. Und dann haben zu Anfang des vorigen Jahrhunderts ein Teil der Kantianer, die südwestdeutschen Kantianer, haben die Wertphilosophie begründet. Und gesagt, es gibt also einmal das bloße Vorhandensein der Dinge und dann gibt es den Gesichtspunkt der Qualitäten, der Werte, des Ästhetischen, des Ethischen, des Religiösen, die sind nicht, weil das Sein hieß für die Leute nur noch Vorhandensein, die Werte gelten. Das ist eine ganz eigene Wirklichkeit, die sind nicht wie Tische und Stühle, sondern sie gelten. Das ist eine etwas merkwürdige Weise, die Welt zu denken, weil man sie dann so in Stücke zerreißt. Nicht? Mein Lehrer Max Müller pflegte zu sagen, objektiv ist das der Nihilismus auf den Begriff gemacht. Was ist, ist nichts wert und was wert ist, ist nicht. Die Werte sollen nur sein und was ist, das hat überhaupt nichts mit Sollen zu tun. Und der arme Mensch hängt so dazwischen als Seinsknoten und soll also das, was sein soll, in die Wirklichkeit bringen und die Wirklichkeit mit Wert erfüllen. Und wie kriegt man das denn hin? Daher also jetzt diese Idee mit der Wertphilosophie und dort knüpft also jetzt Scheler an, schöner wäre es gewesen, fände ich, er hätte geredet statt von Werten eben vom Guten, so führt er die Werte ein und spricht bei den Werten nochmal davon, die kann man auch nicht erkennen, sondern die Werte kann man nur erfühlen. Weil er auch meint, das Erkennen ist etwas Wertfreies, nur Beschreibung von logischen Zusammenhängen. Von Tatsachen und logischen Zusammenhängen, sodass er sagt, ein Mensch, der bloß Intellekt hätte und Vernunft hätte, der würde niemals einen Unterschied zwischen Gut und Böse machen, weil er da die Vernunft ganz bloß so theoretisch denkt, leider, der Scheler. Und sagt, darum gibt es eigens ein Fühlen, in dem die Werte wahrgenommen werden. Aber das Wichtige war, dass er überhaupt also die Inhalte hineinbringt und eben nicht einfach sagt, gut ist das, was gesollt ist, sondern gut ist, was gut ist. Und dass man darüber sprechen kann. Also das nimmt er also auf und sagt, man kann mal gucken, was kann ich jetzt dort brauchen davon. Und stellt aber fest, auch bei Scheler gibt es ein Problem. Man kann nicht einfach den Scheler übernehmen, weil nämlich Scheler als Phänomenologe sagte, ich kann über die Werte gar nicht bloß sagen, dass die gelten oder die Wirklichkeit, ich kann überhaupt nichts über die Wirklichkeit sagen als Phänomenologe. Das hatte Husserl so begründet, das ist ja der Begründer der Phänomenologie. Der hat gesagt, ich klammere die Existenz ein. Das ist der berühmte Husserlsche Satz. Ich rede nur über das Was und lasse das weg. Ich rede nur über das Was. Über Zahlen zum Beispiel, ganz egal, ob es dann drei Äpfel gibt, ich rede nur über die drei. Ich rede nur über das Was. Und Scheler sagt, gut, dann rede ich auch über das Was. Ich rede zum Beispiel über das Was der Reue. Ich rede über das Was der Scham. und mache mit der Meinung, ich rede über das Was von Heiligkeit und Göttlichkeit, aber ich sage nicht, dass es Gott gibt. Das steht mir gar nicht zu, denn ich bin ja nur ein Phänomenologe. Ich rede über das Was von Seele, von Geist, Seele. Und dann gehört zur Idee der Seele auch die Idee der Unsterblichkeit. Aber damit will ich nicht behaupten, es gibt Seelen und es gibt Unsterblichkeit. Das ist nicht mein Thema, denn ich bin nur Phänomenologe. Ich beschreibe nur das Was und lasse die Das-Frage offen. Und das ist wiederum der Punkt, wo jetzt Karl Wojtyła sagt, was soll ich denn mit einer solchen Ethik anfangen, die das weglässt? Dass er die davon loslöst. Und das Weitere, wo Schiller das dann loslöste, war jetzt von dem, worum es ihm nämlich geht, um die Person, die verantwortlich und getroffen wird im Gewissen, statt dass ich bloß Werte beschreibe. Schiller spricht von der Person und sagt doch, der höchste Wert der Person ist die Liebe. Und die, von der lasse ich mich eben ergreifen, die erfüllt mich, die erfühle ich und von dort her strukturiere ich die Sache. Aber dieser eigentliche Ernst, dass der Mensch der ist, der im Erfahren doch nicht bloß mit Werten zu tun hat, sondern der in erster Linie erfährt, dass wenn er handelt und auf den Anspruch, den er erfährt, antwortet, selber gut oder böse wird. Er tut also gute oder böse Taten und er wird dadurch selber gut und böse. Und drum sagt dann Wojtyła, ich kann nicht das Erlebnis des Guten und Bösen als Fühlen irgendwie lostrennen von dem guten oder bösen Akt der Person. Das ist genau das, was Thomas von Aquin so stark macht, dass er das Gute sind, ist ein Wille und ein Wille, der in die Tat gehen will. Der Kern ist schon der Wille, so wie Kant sagt, das einzig Gute ist ein guter Wille. Aber dieser Wille will ja nicht Wille bleiben, er will sich realisieren in der Tat. Und dann heißt das dann eben Person und Tat. Nicht die Willen sind es schon, sondern die Selbstsetzung der Person, die also nicht bloß etwas tut, sondern vor allen Dingen sich zu jemand macht durch das, was er tut oder nicht tut. Das ist dieser eigentliche Kern der Freiheit, der dort hineinkommt. Also Schiller sieht das Was und diese Wichtigkeit, die Gefülltheit, nicht bloß den Befehl, aber dass er diese Dimension weglässt, diesen wirklichen Ernst der Verantwortung des Einzelnen, das ist ein Punkt. Und später hat sich dann ja herausgestellt, dass ja auch Schiller bei diesem Ansatz nicht bleiben konnte. Der späte Schiller hat dann eine ganz andere Philosophie gemacht. Er sagt, in uns steckt ein Drang, ein Naturdrang zur Macht, zum Leben. Und dann haben wir in uns noch einen Verstand, der als der Asket in uns Nein sagen kann zu diesem Drang, aber die ganze Kraft aus dem Lebensdrang selber nimmt und deswegen ohnmächtig ist. Das ist ein bisschen das, was der arme Schiller selber erlebt hat, dass er immer wieder gut sein wollte, anständig sein wollte und von seinen Leidenschaften übermannt wurde. Dann ging er dann immer nach Maria Laach büßen dann so 14 Tage und dann hielt das eine Weile vor und dann hat er wieder den Studentinnen nachgestellt. Also es war wirklich etwas mühsam mit ihm. Und dann hat er eben irgendwann eine Philosophie gemacht, die zu seinem Leben passte. Nicht? Das war in dieser frühen Phase bei Schiller nicht so, wo er schrieb, da war er so der Große, hatte sich zum Katholizismus bekehrt, war einer der großen Namen im katholischen Akademikerverband. Endlich hatten die Katholiken jemand. Damals waren die ja noch so inferior, nicht, und galten so gar nichts. Aber das hat leider in der Form nicht vorgegangen, wo man sieht, er hat eben nicht wirklich bei der Person angesetzt, sondern bei dem Betroffensein durch die Werte. Da geht ja auch dieses berühmte Wort hin, dass der Kardinal zu ihm gesagt hat, als er ihn damals dann geholt hatte, der Oberbürgermeister hat ihn geholt, der Kardinal hat zugestimmt und so, war er ja Professor in Köln. Und dann hat der Kardinal gesagt, Herr Professor, Sie müssen doch ein bisschen auch so leben, wie Sie lehren oder so eigentlich. Hat er gesagt, haben Sie schon mal einen Wegweiser gesehen, der den Weg geht, den er zeigt? Nicht? Also, das war, und da zeigt sich genau dieser Punkt, dass von vornherein er beschreibt die Werte, das Fühlen der Werte, das darauf eingehen, aber dort anzusetzen, dass das jetzt diese Konsequenz hat, ich habe entsprechend zu handeln und zu tun. Das heißt, ich muss das verbinden miteinander, das sittliche Sollen, das auf eine Prägung der Realität hineingeht. Das gehört zusammen. Also Gut und Böse gehören zur Tat und zum Urheber der Tat, die Person. Also bei Scheler vermisst er, dass das in dieser Weise wirklich auf das konkrete, harte Handeln hinausläuft. Mit dem Wert fühlen ist es nicht getan. Und bei Thomas vermisst er eben, dass er dieses Streben zugrunde legt und nicht diese Herausforderung des Du sollst. Man muss also wirklich bei der sittlichen Erfahrung einsetzen. Und er meint auch, solange Thomas sich von der Erfahrung leiten ließ, deckt er auch die wesentlichen Inhalte auf. Sobald er dann anfängt zu deduzieren, man könnte sagen, sobald der Thomas Aristoteliker wird, dann gibt es hier Grenzen, die aufzubrechen sind. Dann hört das sittlich Gute auf, das sittlich Gute zu sein, meint er. Dann kann ich keinen genauen Unterschied machen zwischen dem sittlich Guten und dem mich lebensmäßig Erfüllenden. Man könnte also sagen, es droht dann auch so eine Gefahr der Vermischung von Sein und Sollen, so eng wie die zusammenhängen. Nicht, dass das sich dort meldet. Also dieses negative Ergebnis dieser beiden genialen Klassiker, die haben nun das positive Moment ja herausgeholt, und das war ja wichtiger, das Postulat einer integralen und inspirierenden Erfahrung. Das ist das, worum Motteva immer in seiner Philosophie gekreist ist, und unter diesen Blicken müssen Sie dann auch seine ethischen und seine moraltheologischen Enzykliken lesen. Es geht immer um diesen Blick auf das, was uns wirklich, was uns trifft in dieser Erfahrung, was dort sichtbar wird. Also diese Strenge der Ethik von Scheler und der von Thomas nicht irgendwie bloß künstlich da zusammenzubringen, sondern zu zeigen, wo sie eigentlich zusammenhängen, nämlich im Erfahrenden. Das muss man nicht künstlich konstruieren. Und diese Verbindung zu zeigen, das war das, was er versucht hat zu machen. Darum heißen auch viele seiner Vorlesungen, haben so dieses Und drin. Schreibt er Akt und Erlebnis, Wert und Güte, Norm und Glück. Das sind so typische Wojtyła-Titel. Sind, wo er das immer so zusammenbringt, von dort her, diesen Gedanken. Man könnte sagen, das ist das alte katholische Und, nicht wahr? Also dass man das wirklich aufnimmt und zeigt, wie das wirklich in sich zusammenhängt, aber ohne es zu verkürzen, nicht zurückzuführen, nicht sagen Glück und dann steckt das andere schon mit drin. Nee, es steckt nicht drin und, muss ich sagen. Ich kann es nicht einfach daraus deduzieren, das so machen. Also dieses ein wirklicher Brückenbauer, der hier schon geschieht, eher also Pontifex ist, wo das hier aufgenommen wird. Die Sollensforderung. Diese Sollensforderung, die besteht, ich soll einen anderen bejahen, und zwar durch meine Tat in seiner Würde. Und woher kommt seine Würde? Seine Würde kommt genau von dort her, dass er eben gut sein soll. Nicht, dass er bloß einen Wert erfüllt, sondern dass er durch die Tat das Gute in die Wirklichkeit einführt, und zwar weniger jetzt so sehr draußen in die Strukturen, sondern in das Gutsein einer Person. Das ist ja das, was dabei herausspringen soll. Das ist das, was erreicht werden soll. Drum verknüpft sich mit der Person natürlich der Gedanke der Personenwürde. Und dann wird die Ethik ganz fundamental personal, ohne dass sie jetzt auf der anderen Seite wieder die ganzen Kategorien der Leiblichkeit weglässt. Wieder ein Und. Das gibt es natürlich öfter zu sagen, ja, der Mensch ist eine Personenwürde, aber was heißt das jetzt? Da darf man ja alles machen. Zu seiner Personenwürde gehört gerade, dass er zum Beispiel mit seinem Leib umgehen kann, wie er will. Deswegen ist er doch Personenwürde, sagen dann die Leute. Das nennen wir heute Konstruktivismus oder so. Ich entdecke die Person und von dort her gibt es doch keine Vorgaben. Dann nennen die Leute die Vorgaben Biologismus. Und wir sagen, nein, der Mensch ist eine leibliche Person. Und seine Leiblichkeit ist nicht irgendwas, sondern das ist genau die Weise, wie er lebt. Und der er deswegen auch entsprechen muss in seinem Leben. Das Sollen ist nicht einfach abstrakt so daher, sonst antwortet ja auf die Situation. Also der Mensch ist ein Gipfel, weil er ein persönliches Gesicht ist, er ist Person. Ein Gipfel ist jeder Mensch, der dieser Erde entsprießt, sagt er, dass das hingehört. Davon ist Zeugnis abzulegen. Und die Erfahrung des sittlichen Sollens drückt sich eben gerade entscheidend darin aus, dass Person auf die Würde der Person eine Antwort geben soll durch ihr Handeln. Und diese Antwort nennt man Liebe, wenn man es ungeschützt ausdrückt. Person ist ein solches Sein, ich zitiere, auf das man sich am adäquatesten und vollwertigsten durch die Liebe bezieht. Liebe heißt hier Gutheißung, Bejahung. Diese Erfahrung verbietet es, die Liebe vom Sollen und das Sollen von der Liebe zu trennen. Das sittliche Sollen ist die Sollensforderung zur Liebe. Das ist eins. Die Ethik ist die Geschichte von der Liebe, die der Person gebührt, oder die Geschichte von der Sollensforderung, auf die Person mit Liebe zu antworten. Darauf hat er zu antworten, und drum heißt ja dieses eine Werk dann Liebe und Verantwortung. Das genau also dann darstellt, dieses auch dieses große Grundwerk, was er vorgeschrieben hat, es gibt ja andere dann Liebe, also Dinge, wo er es nochmal aufnimmt, Einladung zur Liebe und dergleichen. Das eigentlich wissenschaftliche Buch ist dieses Liebe und Verantwortung. Das, die beiden Begriffe gehören ganz eng zusammen, sie sind nicht identisch, überhaupt nicht, nicht? Aber sie gehören ganz eng zusammen. Ein Zeugnis von der Würde der Person und darauf, worauf die Person Anspruch hat, auf verantwortliche Liebe. Das ist das, was dorthin gehört. Das ist sein Ausgangspunkt seiner Philosophie. Man könnte sagen, insofern ist er hier Ethiker, aber zugleich ist er auch nochmal Metaethiker, nämlich auch nochmal darüber nachzudenken, was geschieht eigentlich in der Ethik. Also seine beiden Geburtshelfer, so könnte man sagen, sind also der heilige Thomas und Max Scheler. Und von denen geht er aus, aber es ist dann sein Entwurf, den er dann macht in dieser Schrift eben Liebe und Verantwortung, wo er genau diese Punkte darzustellen versucht, wie gehe ich mit einer Person, die mir immer in ihrer Leiblichkeit begegnet, mich selber, damit so um, dass ich sie achte, dass das hineingehört. Darum geht's. Also man muss beginnen mit der Erfahrung dessen, was ist, oder man könnte so sagen, dessen, was ist und so, wie es ist. Man denkt sich nicht was aus, sondern man zieht sich auf die Wirklichkeit. Aber die Wirklichkeit ist selber eine, dass sie Ansprüche an uns stellt. Sie ist eben nicht von sich her wertfrei. Und wir formulieren dann aufgrund von Wünschen, die wir haben, wie wir angesichts der Möglichkeiten, mit dieser Wirklichkeit umzugehen, damit ihr umgeht zu gehen haben. Das wäre ja so ein technisch-praktisches. Nein, die Wirklichkeit besteht gerade darin, dass sie Ansprüche stellt, dass das beginnt. Also ich muss einerseits von der Empirie ausgehen, aber nicht vom Empirismus. Ich gehe nicht aus von einem Ist und schaffe dann den Weg nicht zum Soll, sondern das Ist ist ja gerade Erfahrung des Sollens. Die Wirklichkeit beansprucht mich im Blick des anderen. Das ist also immer schon geschehen. Es gibt nicht das Problem, wie man von einem zum anderen kommt, vom Sein zum Sollen, vom Sein zum Wert, vom Wert zum Sein oder wie immer, sondern die Wirklichkeit beansprucht uns in dieser Weise. Das ist es, was hier hineingehört. Was ist also ein Philosoph? Ein Philosoph ist einer, so soll er in dieser Weise öfter so gesagt haben bei seinen Vorlesungen, ein Philosoph ist einer, der das erfährt, was ist, und der versucht, das Erfahrene bis zum Schluss zu verstehen. So gut zu verstehen, wie es geht. Die Entsprechung der Erfahrung ist die Beschreibung. Die Entsprechung des Verstehens bis zum Schluss ist das, was wir die endgültige Erklärung der erfahrenen Wirklichkeit nennen. Ich würde statt erklären lieber sagen, das Verstehen. Das, was wir erfahren, ist die Welt. Alles, was in irgendeiner Weise im Bereich unseres unmittelbaren Erkenntniskontaktes sich befindet, die Weiden, die Sterne. Und dann gibt es etwas im Umkreis dieser Welt, woran sich Wojtyłas Aufmerksamkeit in besonderer Weise entzündet, etwas, das ein besonderes Interesse weckt, sei es nun dadurch, dass es nicht nur Objekt der Erfahrung, sondern auch Subjekt ist, und das ist genau der Mensch. Der Mensch ist eben dieses merkwürdige Wesen, dass er nicht bloß Objekt ist, sondern auch Subjekt, aber nie bloß Subjekt, sondern auch immer Objekt. Er hat es mit sich zu tun. Das ist das Eigentümliche. Der erfährt, ist der Mensch, und der, den er erfährt, ist gleichfalls der Mensch als Subjekt und Objekt zugleich. Das ist das, was ihn fasziniert. Wir haben es schon gehört. Der Mensch ist es, den er in den Mittelpunkt stellt. Der Mensch. Und natürlich war ihm klar, dass das Leben zu kurz ist, um dieses uferlose Thema auszuschöpfen. Aber er ist bei diesem Thema geblieben. Getreuer Zeuge dieses Themas der Wahrheit vom Menschen. Was gehört zu dieser Wahrheit des Menschen? Zu dem Menschen gehört, dass er also sich beansprucht sieht. Dann kann man fragen, von woher beansprucht? Ist der Anspruch in erster Linie eine Last oder eine Not? Oder ist er nicht eine Ehrung? Ist es nicht eine Ehre, dass wir getroffen werden von dem Ruf zu lieben und Person zu respektieren? Der Mensch ist der Einzige in der Welt, der fähig ist, alles andere und sich selbst zu erfahren. Das ist der Mensch, ecce homo. Du bist es, ich bin es. Und diese Feststellung weckt, wenn man das so formuliert, bloß Neugierde. Nein, die eigentliche Antwort kommt aus der Selbsterfahrung. Ich bin nicht bloß neugierig hinter den Menschen her, sondern ich frage nochmal, wer bin ich? Und wie soll ich nun mich erkennen? Es gibt nichts anderes, als dass ich auf meine Taten blicke. Das Fenster, durch das der Mensch sich selber begegnet, ist seine Tat. Sein Tun. Das ist nicht einfach. Was ist denn unsere Tat? Was wird uns bloß auferlegt? Wo kommen wir nicht weiter? Das ist ja dann genau die Frage. Das ist schnell gesagt. Also die Tat ist das Fenster. Aber wann sind denn unsere Handlungen unsere Taten? Wann verhalten wir uns und wann handeln wir? Das sind zwei verschiedene Dinge. Wenn man sich nicht unter das Sollen stellt, dann ist man sicher bloß beim Sich-Verhalten. Dann bewegen mich Ängste, Bedürfnisse, Begierden, die Lebensnotdurft. Dann ist auf dieser Stufe hier kein Handeln da. Du fragst also, wer du seist. Nun, das kannst du nur allein erblicken, niemand kann es dir abnehmen, aber hier ist deine Tat. Schau durch das Fenster der Tat. Lerne, Taten zu lesen, sagt er. Das gehört dorthin. Das muss man selber lernen, was man dabei gebracht kriegt. Sein Schüler Stycenia hat dieses Beispiel verwendet, das ist so, wie man beim Gesangunterricht die Noten lernt. Es geht darum, dass er das kann und dann ergibt sich das andere. Also wie kann ich meine Tat lesen? Und so meint er, so hätte man Wojtyła zu verstehen und zu lesen, den Offenbarer der Person in der Tat. Wenn du mich fragst, wer du seist, so antworte ich dir, du siehst es doch selber, du solltest diese bestimmte Tat vollbringen, du solltest es tun, obwohl du es nicht musst. Du kannst die Tat auch nicht vollbringen. Du kannst das, was du vollbringen solltest, unterlassen. Du kannst es jedoch vollbringen. Und von dir allein und ausschließlich hängt es ab, ob du es vollbringst oder ob du es nicht vollbringst. Sehr scharf formuliert, nicht? Bei den äußeren Taten hängt es natürlich nicht in jedem Fall davon ab. Aber beim inneren Handeln ist es genau dies. Also diese Chance der Selbstvollbringung, die dorthin gehört. Deswegen hat man sich nicht herauszureden auf andere, sondern man selber ist es. Und dann könnte man das so zusammenfassen, dass man sagt, er war ein Philosoph der Freiheit im Dienst der Liebe. Das erste Element stellt er den Philosophen heraus, dem es um die Wahrheit vom Menschen geht. Es geht darum zu zeigen, dass der Mensch ein freies Wesen ist und die Freiheit stammt aus diesem Du sollst. Wie ich immer auch sage, wenn ich nicht soll, dann muss ich müssen. Wer nicht sollen will, muss müssen. Entweder ich stelle mich unter das Soll oder ich lasse mich treiben von meinen Bedürfnissen. Ein drittes gibt es nicht. Also dieses erste Element, Freiheit, das zeigt den Philosophen als den, der die Wahrheit über den Menschen enthüllt. Und das zweite, so sagt es Stycenia, zeigt also den Philosophen als Zeugen der Würde des Menschen. Und diese Bedrohung der Würde des Menschen, der hat er sich ja entgegengestemmt auf allen Gebieten. Das war seine große politische Leistung, weswegen er beinahe erschossen worden wäre. Und dasselbe hat er innerhalb der Kirche formuliert, auf allen möglichen Gebieten. Wie wird diese Würde der Person bewahrt und bleibt bestehen? Das ist der Punkt, um den es dort geht. Soviel also zu diesem Grundansatz, also Scheler, Person und Tat. Ich sollte vielleicht noch aufnehmen, dass jetzt bei Person und Tat und auch in diesem Text, der hier drin ist, Ein wichtiger Punkt ist, das ist nämlich das Verhältnis von Subjekt und Gemeinschaft. So hat der Beitrag hier drin geheißen. Ich muss mal auf die Uhr gucken, ob ich noch darf. Ja? Also Person und Gemeinschaft, da spitzt es sich nämlich zu. Wenn ich einfach sage, der Mensch oder die Person, dann ist ja der nächste Gedanke, dass wir im Abendland uns angewöhnt haben, Person als Insel zu denken. Persona wird definiert als Individuum. Das ist die berühmte Definition von Boethius. Ein Individuum, ein einzelnes Individuum mit Vernunft. Individuum heißt auf Griechisch Atom. Da haben sie es ganz deutlich, nicht? Und bei Kant ist ein Person-Selbstzweck. Also in dieser klassischen Personbestimmung kommt die Beziehung zu kurz. Sie ist da. Sie steckt nämlich drin in der Rede von der Vernunft. Wenn gesagt wird, das ist hier ein Individuum mit Vernunft und Vernunft blickt aus auf die Dinge und auf die Strukturen und Zusammenhänge. Also man darf nicht sagen, dass im klassischen Personendenken die Beziehung fehlt. Aber man tut der Geschichte kein Unrecht und dieser Tradition, wenn man sagt, die Beziehung kommt zu kurz. Weil in der Antike Beziehung ein Akzidenz ist, das heißt ein Zustand bloß, das ist ein ganz, und obendrein ein ganz schwacher, weil man die Beziehung nicht in der Hand hat. Jetzt ist die Lampe rechts von mir und jetzt ist sie links von mir und sie selber hat überhaupt nichts getan. Und drum ist Beziehung für das antike und mittelalterliche Denken das Schwächste, was es gibt und das Stärkste ist eine Substanz, die selber sie selbst ist. Das ist das Dichteste. Obwohl Thomas, wenn er über die Trinität schreibt und so die Definition von Boethius retten will, dann schreibt er schon selber, in der Trinität sind die Personen existierende Beziehungen. Sowas kommt ihm sonst als Philosoph nicht über die Lippen. Also das ist schon merkwürdig, was da in dem passiert ist, da, dem Thomas an der Stelle. Nicht? Aber manchmal ist er eben nicht Philosoph, sondern einfach ein Heiliger. Nicht? Also in sich stehende Beziehung, subsistente Relation. Aber durchgesetzt hat sich dieser Gedanke, Person ist erstmal Person, Individuum, und dann haben wir nachträglich mehr oder weniger Beziehung. Und wenn ich das so entwerfe, wie denke ich jetzt Person und Gemeinschaft? Und darauf hebt er schon, also hier in diesem Aufsatz ab, wo es nochmal zusammenfasst, das ist dann das Thema in diesem großen Buch hier, dass er sagt, ich habe dann zwei Möglichkeiten mit dem Thema Person und Gemeinschaft umzugehen. Entweder denke ich die Gemeinschaft als Substanz, und dann sind die Einzelnen nur Eigenschaften und Bestandstücke daran. Das ist der Totalitarismus oder der Kollektivismus. Das große Ganze ist die eine Person. Scheler spricht da von der gemeinsamen Person. Scheler hat zwei Personenbegriffe einfach eingeführt. Er hat gesagt, es gibt die individuelle Person und dann gibt es die Gesamtperson. Das war sein Versuch, das zu sagen. Die Gesamtperson. Was ist Deutschland? Was ist die Thomas-Morus-Akademie? Soll man sagen, eigentlich ist die nichts, sondern die besteht aus uns, wie wir hier sitzen, jeder für sich. Dann gibt es noch irgendwelche Urkunden, dann gibt es Tische und Stühle und so. Was ist die Akademie selber? Nicht? Und da sagt Scheler, es ist eine Gesamtperson, die in Spannung steht zur Einzelperson. Ob das so gelingt, ist eine andere Sache. An den Stellen kommt Motiva nicht auf Scheler zu sprechen, sondern da steht er natürlich gegenüber mit dem, was er eben erfahren hat, der große Kollektivismus eben des Marxismus, des real existierenden Sozialismus. Sagt, dort wird das Individuum heruntergefahren und sagt, das Individuum ist nichts, das Individuum bedroht immer die Gemeinschaft, dem muss mit Misstrauen begegnet werden. Übrigens, die deutlichste Institution von Misstrauen ist ja die Bürokratie, nicht? Also zum Beispiel das Finanzamt hält uns natürlich alle immer für Steuerhinterzieher, also professionelle oder weniger professionelle. Es ist also ein grundsätzliches Misstrauen, was erstmal da ist, da drin. Deswegen weitet die sich auch immer mehr aus. Nicht? Weil bei Misstrauen Kontrolle ist nie genug. Sobald man die Leute nicht kontrolliert, denkt man, stellen sie bloß Dummheiten an. Nicht? Also muss man sie eigentlich immer kontrollieren, so wie früher bei der Jesuitenpädagogik, wo die Lehrer auch lernten, an der Tafel muss man so schreiben, dass man zugleich noch auf die Klasse guckt. Nicht? So diese alten Regeln. Also das eine ist der Totalitarismus. Ich sage, die Person, das ist das Kollektiv. Oder ich gehe andersrum vor und sage, nein, die Person ist das Eigentliche, das Individuum. Und dann ist der Staat eher eine Bedrohung der Person. Das ist der Individualismus. Liberalismus. Wo der Staat dann nur dazu da ist, das Individuum zu schützen. Heinrich Böll, der gesagt hat, ich brauche den Staat eigentlich nur, damit, wenn ich besoffen nach Hause komme, dass die Laternen brennen auf der Straße. Also das ist mehr so ein liberalistisches Staatsverständnis. Das gehört halt zu so einem Anarchisten, wie das so ein Dichter dann ist. Also, dass man das so gucken muss. Ich habe also diese beiden Möglichkeiten. Auf der einen Seite sage ich individualistisches Staatsverständnis. Und der Staat hat das Individuum zu schützen vor den anderen und ihm das Leben zu ermöglichen. Oder ich sage umgekehrt, das Individuum ist die eigentliche Bedrohung des Staates. Was wäre richtig? Wojtyła nimmt auf den klassischen Begriff der Partizipatio. Wir sagen im Deutschen dafür Teilhabe, das klingt etwas statisch. Partizipatio, da steckt zippere, kappere, nehmen drin, also Teilnahme, und einer Teilnahme entspricht natürlich auch vorweg eine Teilgabe. Muss eigentlich sprechen von Teilgabe und Teilnahme, und der Wechsel von Teilgabe und Teilnahme wäre Austausch. Wenn Hölderlin dann sagt, seid ein Gespräch, wir sind. Nicht? Der Mensch führt nicht bloß Gespräche, er ist gewissermaßen auch nicht bloß im Gespräch, er ist selber Gespräch. Er steht in diesem Austausch. Und das ist der Gedanke, den er jetzt aufnimmt, würde man sagen, ich muss also, wenn ich Personenwürde richtig denken will, auch in ihren ganzen Beziehungen dort hineingehören, dann muss ich also ausgehen von diesem Begriff der Partizipation, der Teilgabe und der Teilnahme. Mit einem anderen Wort können Sie das dann Solidarität nennen, dann sind Sie Solidarność, nicht? Also bei all den Winden, wie sich das hier zusammennimmt, es gibt keine Teilhabe, wenn der einzelne Klotz für sich ist. Dann gibt er niemand anderen Teil. Und es gibt keine Teilgabe und Name, wenn jeder nur ein Stück ist, nur ein Teil ist, kein wirklicher Teilnehmer. Und teilen kann man ja zwei Dinge auf zwei Weisen. Auch das ist interessant. Ich kann also teilen, indem ich zum Beispiel ein Brot durchschneide, ich esse die eine Hälfte und du kriegst die andere. Das ist eine Methode. Oder so teilt also zum Beispiel der Martin seinen Mantel, nicht? Der schneidet den durch, die eine Hälfte kriegt also der Bettler und die andere Hälfte behält er selber. Ich kann aber auch anders teilen, der musste halt in die Kaserne, der Martin, darum ging es nicht anders. Sonst hätte er sagen können, komm, wir wickeln uns zusammen in den Mantel. Dann schneide ich den also nicht durch, sondern teile ich die Nacht miteinander. So kann ich ein Gespräch miteinander teilen, ein Gottesdienst, da nimmt man teil, nicht, dass sich jeder sein Stück nimmt und setzt sich in die Ecke, nicht? Beim Essen haben sie so eine Mischung. Was der eine isst, kann der andere nicht essen. Trotzdem nimmt man teil am gemeinsamen Mahl. Nicht? Da haben sie also sowohl diese Teilnahme wie am Gespräch und sie haben zugleich nochmal das Teilen im Sinn von Zerteilen. Aber müssen sehen, also an sich gibt es diese beiden Dinge. Also teilnehmen am selben und Ganzen, wo gerade das Durchschneiden nicht hört, so teilt man mit einem Menschen das Leben und kommt hoffentlich nicht dazu, dass man Tisch und Bett, das Tischtuch zerschneidet zwischen denen, nicht? Man wird also gerade geteilt am Leben, indem man es nicht teilt, sondern eben teilnimmt gemeinsam an dem einen. Und es gibt das, wo geteilt wird, indem man selber verzichtet und abgibt. Beide Formen stecken drin, wenn Sie sagen Teilgabe oder Teilnahme. Und die werden dann wieder für sich nochmal durchzudenken. Sehen, was das einen schönen Stoff gibt, um da etwas zu entwickeln und zu entfalten. Sowohl unter dieser Rücksicht des Zuteilens der einzelnen Dinge und des Behaltens, des Hergebens, des Verzichtens und des gemeinsam etwas machen. So wie bei einer Mitteilung. Ich teile jemand etwas mit, aber dabei teile ich auch mich mit, meine Sicht auf die Dinge. Ich teile mich selber mit und indem ich mich selber mitteile, teile ich mich mit dem anderen. Auch da haben sie beide Dinge so ineinander. Also da könnte man wirklich noch viel weitermachen, aber jetzt höre ich wirklich auf, damit wir miteinander noch diskutieren können. Schönen Dank.